Okay, wir können schon mal Lukas Kapitel 3, Vers 4 aufschlagen. Da sind wir auch vor 2 Wochen stehen geblieben. Und ich werde heute genau über denselben Vers noch einmal predigen, aber mit einem anderen Aspekt. Da steht in Lukas Kapitel 3, Vers 4, und er, Johannes der Täufer, kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Vater, ich danke dir, dass wir heute zusammen sein können und uns deinem Wort widmen können. Danke, Herr, dass genau wie vor 2 Wochen, als es so um dieses grundlegende Wort und den grundlegenden Begriff Buße ging, dass es auch heute um etwas ganz Grundlegendes geht. Und wenn wir uns heute mit Sünde beschäftigen, mit diesem Begriff, theologischen und auch philosophischen Begriff der Sünde und der Sündenvergebung, bitte ich dich, dass du uns leitest und führst und dass du etwas herausnimmst aus diesen ganzen Dingen, die ich vorbereitet habe und die du mir aufs Herz gegeben hast, und dass du es zu uns sprichst, sodass es bleibende Auswirkungen hat. Vater, es ist schön, wenn wir tolle Gedanken haben und schön formulierte Sätze, die wir uns aufschreiben können ins Buch der Predigtmitschriften. Aber Herr, wir brauchen es, dass du dein Wort in unser Herz schreibst. Wir brauchen es, dass du in uns Veränderungen bewirkst. Wir können das nicht selber machen. Wir brauchen dich dazu, Geist Gottes. Und so danke ich dir dafür, dass du einen guten Plan hast jetzt für diese Zeit. Und dass du dich verherrlichen wirst. In Jesu Namen. Amen. Ja, vor 2 Wochen habe ich über Buße gepredigt, denn das ist war die Kernbotschaft von Johannes dem Täufer: tut Buße. Und wir hatten diesen Vers hier: er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wenn ich jetzt eine Predigtreihe über Johannes den Täufer mache, ist das nicht unbedingt eine Abhandlung von den Lebensstationen oder was der so erlebt hat, sondern es geht auch viel um die Inhalte, die Johannes dem Täufer wichtig waren, was Gott durch ihn getan und gesprochen hat, und dass wir uns das anschauen. Und natürlich hatten wir auch schon in der Wüste und so weiter, was das äußerliche Leben von Johannes dem Täufer ausgemacht hat. Okay, wir brauchen ein Verständnis von Sünde. Das ist so der erste Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte, beziehungsweise mit dem wir uns beschäftigen wollen. Denn es ist so mit diesen Begriffen, ich hatte das ja schon vor 2 Wochen erklärt, dass wir die unterschiedlich füllen können. Jeder von uns kommt mit einem gewissen Verständnis. Egal welchen Begriff ich jetzt hier setze, also hier droppe, ja, wir alle haben von diesen Begriffen ein Verständnis. Außer solche Fremdwörter wie Sonografie. Ich weiß jetzt nicht, was da kaputt gegangen ist und was das. Ah ja, siehst du da, das kann ich schon ganz anders füllen, ja. Das kann ich schon ganz anders füllen. Und wenn ich jetzt hier einen Begriff euch gebe und sage zum Beispiel Ball, dann hat jeder von uns ein Bild vor Augen. Jeder von uns kann sich etwas darunter vorstellen und wir könnten das erklären. Und so ist es wichtig, dass wir besonders solche wichtigen Begriffe, die in der Bibel sehr oft vorkommen, wie den Begriff Sünde, auch biblisch füllen. Denn es kann passieren, dass wenn wir da die falsche Füllung reintun, dass wir nicht nur das Wort falsch verstehen, sondern Gott total missverstehen. So, und das Thema Sünde ist ein sehr unbeliebtes Thema, kein sehr modernes Thema, aber es ist auch in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht so angebracht, von Sünde zu sprechen. wenn wir, keine Ahnung, dieses jemanden also quasi auf Sünde ansprechen und Sünde nicht unter den Teppich kehren, wie man so schön sagt, sondern wirklich offen ansprechen, dann reagiert man sehr schnell allergisch, weil ja eben theoretisch alles erlaubt ist. Jeder soll so nach seiner Fasson glücklich sein und im Grunde kann jeder machen, was er will. Aber wir merken dann ganz schnell, wenn wir da drüber reden, dass dieser Pluralismus oder diese offene Möglichkeiten, jeder kann machen, was er will, sehr schnell an die Grenzen, also oder an Grenzen kommt, weil das eben nicht ist, dass wir alle machen können, was wir wollen. Der Begriff der Sünde ist überall dort intellektuell, also im Geboten, wo wir von Moral sprechen. Wer von Moral spricht, also über Vorgaben menschlichen Handelns, wie Menschen sich vorbildlich verhalten sollten, wie ein gutes menschliches Verhalten ist, das ist Moral. Der von Moral spricht, muss auch von Sünde reden. Wir können nicht die Sünde ausklammern und nur über Moral sprechen, denn die Sünde ist die Verletzung der Moral. Sie hängen untrennbar miteinander zusammen. Ich hoffe, ich fordere euch jetzt nicht zu sehr philosophisch heraus, aber ich finde solche Dinge ganz spannend. Ja? Wenn wir die Moral verletzen, dann sündigen wir. Und wenn wir das weiterspannen, diesen Gedanken weiter spinnen, dann wird uns schnell klar, dass Moral nur existieren kann, wenn es eine Instanz gibt, die festlegt, was moralisches Handeln ist. Könnt ihr mir soweit folgen? Es braucht einen Maßstab. Das ist, wenn du unterwegs bist und nur eine Karte und einen Kompass hast, dann musst du manchmal eine Peilung nehmen. Das haben wir früher gelernt bei den Pfadfindern, wie im Orientierungslauf. Wir brauchen irgendwas, wo wir eine Peilung nehmen können. Das kann ein Berg sein, das kann ein markanter Baum sein oder ein Turm, der in der Ferne steht. Und den peilt man an und dann kann man ungefähr berechnen, wie weit der Weg ist und wie weit man braucht, bis dahin zu kommen. Aber du kannst nicht ein Blatt, was im Wind weht, nehmen, um Peilung zu nehmen. Oder ein Flugzeug, was über den Himmel geht, weil es sich bewegt. Du brauchst einen Fixpunkt. Und genauso ist es bei der Moral. Wir brauchen einen Fixpunkt. Und das ist nämlich der große Knackpunkt im Weltbild des Atheismus. Eine Verleugnung dieses moralischen Fixpunktes hat extreme Folgen für uns. Weil es dann nämlich nicht mehr verkehrt ist, meine Nächsten auszurauben. Weil es nämlich nicht mehr verkehrt ist, Unschuldige zu töten. Weil es nämlich nicht mehr verkehrt ist, mein Kind aus dem Fenster zu schmeißen. Oder was auch immer. Was uns, ja, ich könnte es noch schrecklichere Sachen nehmen, um uns das auszuwählen. Aber das ist der große Schwachpunkt im Weltbild des Atheismus. Und diejenigen, die Atheismus wirklich ernst nehmen und bis zu Ende gedacht haben, werden darin übereinstimmen, dass es eigentlich so etwas wie Moral nicht gibt. Und mit diesen ganzen Gedanken geht natürlich einher, dass der Humanismus an sich Unsinn ist. Wenn ich den Mensch als Fixpunkt nehme, kommen alle möglichen kranken und einfach instabilen Gedankengebäude dabei heraus, weil der Mensch nicht der Fixpunkt für moralisches Handeln sein kann. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann empfehle ich dir, ein Geschichtsbuch aufzuschlagen oder einfach nur mal dich im Spiegel anzugucken, dann wirst du schon schnell merken, ich kann das nicht als Fixpunkt moralischen Handelns nehmen. Wer nicht von Gott und Sünde sprechen möchte, darf im Umkehrschluss auch nicht von Moral sprechen. Ohne Gott als letztendliche Quelle und Grenze aller Moral und auch ohne Sünde als die Bezeichnung des Unmoralischen gibt es keine Moral. Ich war sehr froh über diesen Satz. Denn wenn keine Moral, oder wenn wir keinen Gott haben, der moralisches Handeln abgrenzt und festlegt und es deshalb auch keine Sünde gibt, sind wir am Ende nur triebinstinktgesteuerte Tiere. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wen ich töte, wen ich bestehle, wie ich mich verhalte. Aber wir Menschen sind das Gegenteil von Tieren. Wir sind als Moral, wir haben eine Empfindung von Moral. Paulus nennt das Gesetz, was in unsere Herzen geschrieben ist. In jedem Menschen gibt es eine Empfindung von Moral, was Gutes und was Böses Handeln ist. Weil wir im Ebenbilde Gottes geschaffen sind. Und deshalb sind wir darauf angelegt, Paulus sagt, dass uns selbst und untereinander uns zu verklagen. Das heißt, zu sagen, das ist falsch und das ist richtig. So verhält man sich moralisch und so verhält man sich unmoralisch. Wir sind so angelegt und das unterscheidet uns von Tieren. Ein Hund kennt keine Moral. Ja, ich weiß, Hunde, wenn ich irgendwie einen Wunsch frei hätte, ich würde machen, dass Hunde wenigstens in den Himmel kommen oder irgendwie, das sind so treue Seelen und irgendwie so gute Freunde, aber leider ist es so, dass auch Hunde keine Moral kennen. Sie kennen Instinkt, sie sind programmiert. Ja, und der beste Beweis dafür, dass wir moralische Wesen sind, ist, dass wir alle unsere Türen zu Hause geschlossen haben. Niemand lässt die Eingangstür weit offen stehen, weil wir davon ausgehen, dass wenn ich meine Tür offen stehen lasse, könnte jemand reingehen und sich an dem bedienen, was mir gehört. Schon das alleine ist der Beweis dafür, dass wir alle im Grunde an das Konzept von Sünde glauben. Dass wir als Menschen getrennt von Gott sind und dass wir unseren eigenen Weg gehen und amoralisch, unmoralisch handeln. So, und weil wir einen moralischen Gott haben, Halleluja, wäre schlimm, wenn nicht, spielt das Thema Sünde in seinem Buch, in der Bibel, eine riesengroße Rolle. Von Anfang bis Ende, wirklich von Anfang an. Jetzt fange ich wieder beim Sündenfall an. Ja, diesmal tappe ich nicht in diese Falle hinein. Ich glaube, Thomas hat auch über Adam gesprochen letzte Woche. Ne? Ich habe die Predigt noch nicht angehört, aber das reicht erstmal für Sündenfallgeschichten. Von Anfang bis Ende der Offenbarung ist eines der großen Themen der Bibel Sünde. Das, wovon uns Gott erlösen möchte, ist Sünde. Der Grund, weshalb Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, ist Sünde. Im Alten Testament und im Alten Bund und auch im Neuen Testament und im Neuen Bund mit Jesus Christus. Bis hin zu den Zukunftsvisionen der Offenbarung. Und all das legt den Schluss sehr, sehr nahe, dass auch wir Sünde nicht unterbelichten sollten und dass es auch für uns in unserem Leben ein Thema sein sollte. Und es ist für den ganz normalen, natürlichen Menschen, der nichts mit Gott zu tun hat, ist Sünde ein Thema. Mach mal die Nachrichten an. Wir hören ganz viel von Sünde, weil wir darauf angelegt sind. Und natürlich steht uns der Sinn mehr nach angenehmeren Themen, die uns irgendwie aufheitern und irgendwie aufatmen lassen. Aber dazu kommen wir noch zu dem Aufatmen, denn es kommt dann zum Schluss. Irgendwie Themen, die uns erfreuen und irgendwie das Gefühl von Leichtigkeit geben, irgendwie so angenehme Themen, mit denen wir dann froh nach Hause gehen. Nur wenn es einen Ort geben sollte, wo wir über Sünde sprechen, dann ist es auch in der Gemeinde. Dann ist es, wenn wir das Wort Gottes auslegen, wenn wir predigen. Wenn wir als Gemeinde nicht über Sünde sprechen, dann ist es wie der Krebsarzt, der nicht über Krebs reden will. Zu dem ich hingehe und sage, ja, ich habe da ein Problem, ich glaube, ich habe Krebs, und dann macht er die ganzen Scans und der weiß Bescheid, der weiß genau, dass ich Krebs habe, kann ungefähr berechnen, wie lange ich brauche, was das für eine Behandlung in Frage kommen würde, aber weil das alles so bedrückend ist und irgendwie so anstrengend und irgendwie so nicht positiv, lass uns von was anderes reden, von was anderem reden. Von, weiß ich nicht, der anstehenden Fußballweltmeisterschaft oder das neue Oliver Kahn-Meme oder weiß ich nicht, irgendwas, was uns aufheitert und irgendwie Freude bringt. Und so einen Arzt würden wir doch sehr schnell als unmoralisch abtun. Weil es eine Aufgabe ist, von Krankheit zu reden, von Krankheit zu sprechen und einen Weg aus der Krankheit aufzuzeigen, wenn es ihnen möglich ist. Und genauso sind wir gerufen, auch von Sünde zu sprechen, uns über Sünde Gedanken zu machen. Und wenn wir als Christen damit aufgehört haben, Sünde zu thematisieren, dann frage ich mich, wer soll es denn sonst tun? Denn wir als Gemeinde sind die Säule und Grundfeste der Wahrheit und wir sind gerufen, Sünde beim Namen zu nennen. Und dazu kommt noch, jetzt, ich habe sehr viele Logikketten hier in dem ersten Part, das habt ihr schon gemerkt, wer nicht von Sünde spricht, kann auch nicht von Vergebung sprechen. Ein wichtiger Teil im Prozess der Vergebung ist, über Sünde zu sprechen. Es gibt da so eine abgewandelte Form von christlicher Vergebung, die eine kranke Perversion ist, zu sagen, komm, Schwamm drüber, ja, geh mit dem Schwamm drüber, alles okay und vergeben und vergessen und wir reden nicht mehr davon. Aber der erste und sehr wichtige Schritt im Prozess der Vergebung ist, über Sünde zu sprechen und Sünde anzuerkennen. Wenn wir Sünde ignorieren, können wir auch nicht vergeben. Und deswegen nützt es auch nichts, dann irgendwie, ja, irgendwie, da kommt dann irgendein charismatischer Bruder und der betet dann mit dir. Sprich mir einfach nach, ich vergebe ihm das jetzt. Ich vergebe ihm das jetzt. Amen. Jetzt hast du vergeben. Ja, gut, dann habe ich jetzt vergeben und irgendwie fühlt sich alles genauso wie vorher an, weil es manchmal eben nicht so einfach ist, dass wir Dinge mit einem Gebet einfach wegbügeln können, sondern manchmal ist es wichtig, durch Dinge hindurchzugehen. Und wenn du merkst, du hast Unvergebenheit in deinem Herzen, dann ist nicht die erste Antwort, ich vergebe jetzt, ich vergebe im Namen Jesu, Amen, sondern das bedeutet, dass du musst dich mit der Sünde beschäftigen, die jemand an dir verübt hat. Das ist schmerzhaft und anstrengend und tut weh, aber das ist der einzige Weg, um zur Vergebung zu gelangen, um frei zu sein. Der einfachere Weg, der am Ende mehr Leid beschert, ist davor wegzulaufen, vor dem Schmerz ins Angesicht zu schauen und der Sünde ins Angesicht zu schauen. Davor wegzulaufen, sich das immer nur einzureden und die Bitterkeit in dir drin, die Unvergebenheit ist immer noch da, egal wie sehr du mit Parolen und mit Proklamationen das versuchst wegzubeten. Oder mit irgendwelchen Sprüchen und Plakaten, die man sich hinhängt und, ihr wisst schon. So, wir können nur von Vergebung sprechen, wenn wir auch von Sünde reden. Das ist jetzt das persönliche Level, was ich gesagt habe, aber wir können auch nur von Gottes Vergebung sprechen, wenn wir über Sünde sprechen. Und wenn wir uns weigern, über Sünde zum Thema zu machen und dass Sünde, dieser Begriff, einen Raum auch einnimmt in unseren Gedanken, in unserem Weltbild, dann schließen wir uns selbst und auch Menschen vom Heil Gottes aus. In unsere Angst, Sünde in biblischer Weise zu thematisieren, wollen wir vielleicht gerade eben anders sein als die Pharisäer zur Zeit von Jesus, aber enden am Ende genau am selben Punkt. Matthäus 23, Vers 12, da heißt es: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hineinwollen, die lasst ihr nicht hinein. Die Pharisäer hatten ein anderes Problem, die haben nur von Sünde geredet. Ja? Da gab es überhaupt nichts anderes mehr. Die haben die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes, was Jesus, die wichtigeren Dinge des Gesetzes sind, haben sie total vergessen oder ignoriert und darüber gar nicht mehr geredet, sondern nur über Gesetze, über Reinheit, über Jesus sagt, eine schwere Lasten bindet ihr zusammen und legt sie dem Menschen auf. Und damit haben sie Menschen ausgesperrt aus dem Heil Gottes, aus der Begegnung mit Gott. Und wir sind heute, also habe ich zumindest den Eindruck, in der westlichen Welt, die Kirche in großen Teilen geht in ein anderes Extrem, nicht mehr von Sünde zu reden, bloß nicht die Sachen beim Namen nennen. Und wir landen genau am selben Punkt, an dem die Pharisäer waren. Wir sperren Menschen aus dem Reich Gottes aus. Und übrigens nur, weil sie in der Gemeinde sitzen am Sonntagvormittag oder Nachmittag, heißt nicht, dass sie im Reich Gottes sind. Das wäre zu einfach. Okay. So viel erstmal zur allgemeinen Ausführung über Sünde. Der zweite Punkt heißt hier zur Vergebung der Sünde. Wir hatten ja gelesen, dass Johannes getauft hat. Er verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Um zu verstehen, weshalb das so besonders ist, vielleicht sagst du dir, ach ja, Vergebung der Sünde, das habe ich alles schon ganz, ganz oft gehört, da brauche ich jetzt nicht noch eine Predigt darüber, dann warte kurz ab. Um zu verstehen, warum das zu den Zeiten von Johannes dem Täufer etwas sehr, sehr, sehr Besonderes war, ist es wichtig zu gucken, was denn die Juden für ein Verständnis von Buße und Vergebung haben. Bei den Juden gibt es das Neujahrsfest, das ist immer so, müsste jetzt demnächst sein, September, Oktober oder war wahrscheinlich schon, das ist das Neujahrsfest, das heißt Rosh Hashanah. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Einfach nur Rosh Hashanah, das. Einfach nur schnell genug sagen, dann merkt niemand, dass du es falsch sagst. Rosh Hashanah. Und mit diesem Neujahrsfest, mit Rosh Hashanah, beginnt eine 10-tägige Zeit der Buße und des Sündenbekenntnisses. Das ist quasi eine Zeit, in der alle Juden dazu gerufen sind, ihre Herzen zu erforschen und zu schauen, okay, gegen wen habe ich gesündigt im letzten Jahr? Gibt es irgendjemanden, dem ich eine Schuld zugefügt habe und dem ich um Vergebung bitten muss oder irgendwas, wo ich gegenüber Gott gesündigt habe? 10 Tage Bußzeit. Ja, wir haben in Sachsen nur einen Buß- und Bettag nächsten Monat. Die hatten 10 Tage am Stück. Und diese 10-tägige Zeit gipfelt am 10. Tag mit dem Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag. Das ist der wichtigste Feiertag bei den Juden. Erklärt wird das hier im 3. Mose 16, Verse 29 bis 31. Ich kann das mal vorlesen. 3. Mose 16, ab Vers 29. Und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. Also am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, werden quasi die Sünden des Volkes erlassen. 10 Tage Reinigungszeit und Selbsterforschung, ja, ist auch etwas Gutes, was wir uns mitnehmen können. Sie erforschen sich selbst und dann bereinigen sie ihre Sünden und am 10. Tag wird ihnen planko die Vergebung zugesprochen. euch wird vergeben. Und dann, das hat dann auch mit dem Sündenbock und so weiter zu tun. Und das ist das Verständnis, was die Juden schon zur damaligen Zeit hatten. Das ist entstanden dann während der Zeit in Babylon, in der Gefangenschaft, quasi, dass ich mich über Sünde oder um Sünde eigentlich nur einmal im Jahr kümmern muss. So alle Jahre wieder. Denke ich nochmal drüber nach, irgendwie, okay, wo habe ich gesündigt oder wie war das im letzten Jahr? Und jetzt kommt Johannes der Täufer und der kümmert sich überhaupt nicht ums Kirchenjahr oder um den Kalender oder wann jetzt nun Yom Kippur oder Rosh Hashanah ist, sondern der kommt und sagt, tut Buße zur Vergebung eurer Sünden. Er bringt völlig außerhalb dieser religiösen Ordnung das Thema Sünde auf den Tisch. Und die Taufe, die er damit verbindet, eine Taufe der Buße, wenn, ist auch wichtig, das zu verstehen, das war nicht irgendwie ein Zeichen davon, dass sie jetzt irgendwie einer Religion beigetreten sind, so wie heute Babys getauft werden in der evangelischen und katholischen Kirche und jetzt sind die evangelisch und jetzt sind die katholisch. Sondern die Taufe war ein öffentliches Bekenntnis, wenn man etwas festmachen, unterstreichen wollte. Und was Johannes hier sagt, ist, diejenigen, die, also tut Buße, und wenn ihr es ernst meint mit eurer Buße, dann taufe ich euch auf diese Buße zur Vergebung eurer Sünden. Und wir müssen uns das vorstellen, die Leute sind ans Wasser des Jordan gegangen und haben laut ihre Sünden bekannt. Und haben von ihren eigenen Sünden gesprochen. Nicht von den XY oder vom Nachbarn, das kriegt man vielleicht noch hin, aber von ihren eigenen Sünden öffentlich gesprochen, haben ihre Sünden bekannt und sind in das Wasser gegangen und haben sich taufen lassen. Das steht übrigens in Markus Kapitel 1, Vers 5, was nahelegt, dass dieses öffentliche Sündenbekenntnis das Kriterium für Johannes war, um von ihm getauft zu werden. Und wir lesen von Lukas Kapitel 7, Vers 30, hatte ich auch schon vor 2 Wochen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Die Pharisäer und die Sadduzäer und die Gesetzesgelehrten haben diesen Ratschluss Gottes, diese Taufe des Johannes, abgelehnt. Weil sie ihre Sünden hätten bekennen müssen. So, und diese Taufe der Buße ist eine öffentliche, oder überhaupt eine Taufe, ist eine öffentliche Bekundung von dem, was innerlich passiert. Das ist alles, was bei Taufe, das ist der Kern von Taufe. Wenn wir uns taufen lassen, am 21. Januar ist die nächste Taufe, wenn du noch nicht getauft bist, komm gerne auf uns zu, dann bekennen wir, dass innerlich etwas in uns passiert ist. Innerlich stellen wir fest, jetzt ist Jesus mein Herr, jetzt gehöre ich zu Jesus, also lasse ich mich taufen auf den Namen Jesus, weil ich ihm mein ganzes Leben nachfolgen will. Und bei Johannes der Täufer war das, ich will zu Gott umkehren, ich will zurück zu meinem Gott, ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben, ich möchte weg von der Sünde, weg von dem, was mich von Gott trennt. Und öffentlich bekenne ich das in der Taufe am Jordan. Normalerweise hat man zur damaligen Zeit auf Namen getauft von irgendwelchen Rabbis. Ja, auch bevor schon Jesus ans Kreuz gegangen ist, wurden Leute auf den Namen Jesus getauft. Weil sie sich entschieden haben, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen. Und genauso, wenn ein Rabbi, der hatte dann immer seine eigene Schule, ja, seine eigene Schülerschaft, seine Studenten, die wurden alle auf den Namen dieses Rabbis getauft. Die Juden haben zu Hochzeiten getauft. Das Ehepaar wurde getauft auf einen Namen, auf den Namen einer neuen Familie, weil sie bekannt haben, ich mache ernst mit dieser Sache. Und diese Handlung, auf die Buße getauft zu werden, ist so radikal und ist so so revolutionär zur damaligen Zeit, ja, auf Buße getauft zu werden. Und wir verstehen diese, warum Menschen bereit sind, so einen radikalen Schritt zu gehen, verstehen wir nur, wenn wir die Verheißung dahinter mitlesen. Es war eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Ich tue ja nicht Buße, weil Buße tun mir so viel Spaß macht, weil das mein Hobby ist und ich irgendwie sonst keine anderen Hobbys habe, sondern ich tue Buße, weil ich wieder mit Gott im Reinen sein möchte. Weil ich möchte, dass mir meine Sünden vergeben werden. Deshalb tue ich Buße. Die Handlung der Taufe zu Buße ist so radikal, so weitreichend, so skandalös, genauso wie die Verheißung, die damit in Verbindung steht. Gott vergibt dir deine Sünden. Nicht an einem besonderen Tag wie Weihnachten, alle Jahre wieder, sondern jetzt in diesem Moment. Nicht gemäß dem, was du äußerlich getan hast, sondern gemäß dem, was in deinem Herzen Realität ist. Denn diese Beziehung mit Gott ist nicht, eben nicht wie ein Weihnachtsgeschenk, wo wir uns leisten können, drauf zu warten, oder wie ein Geburtstagsgeschenk. Unser ältester Sohn, der hat so einen Kalender. Also wir haben so einen Kalender mal geschenkt bekommen, da kann man so Tage einstellen, noch so und so viele Tage. Und dann kann man bis zur Geburt, ja, oder bis zum Geburtstag oder bis zu Weihnachten oder bis zum Urlaub. Und er hat über 108 Tage vor seinem Geburtstag diesen Kalender angefangen. Das ist ein bisschen nervig, wenn er jeden Tag dann da nur noch 97 Tage, bis ich Geburtstag habe, und inzwischen sind es, weiß nicht, 38 oder 37. Und er freut sich darauf und geduldet sich zu sagen, okay, ich sehe das hier, wie lange das noch dauert. Weil am Geburtstag gibt es Geburtstagsgeschenke. Natürlich, auch der Tag ist schön und so weiter, aber im Grunde, sind wir doch mal ehrlich, es geht um die Geschenke. Und mit der Verheißung, mit dem Geschenk der Beziehung zu Gott, der Gnade Gottes, können wir uns diese Geduld nicht leisten. Wir können mit der Buße nicht warten. Es ist zu wichtig, zu viel steht auf dem Spiel. Und eine Minute im Kompromiss mit der Sünde ist eine Minute zu viel. Und das war damals ein radikal neues Konzept. Und Jesus geht später darauf ein. Er sagt, seit den Tagen Johannes des Täufers wird dem Reich Gottes Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Das waren nicht die Zeloten oder irgendwelche jüdischen Revolutionäre, sondern das waren Menschen, die gesagt haben, ich warte nicht mit der Buße. Ich mache heute reinen Tisch. Ich reiße das Reich Gottes an mich, weil ich nicht warten kann. Da ist eine Gewalttätigkeit dahinter. Eine Verzweiflung gemischt mit einer Sehnsucht nach Vergebung der Sünden, nach Vereinigung in der Beziehung mit Gott. Und das ist hochaktuell für uns heute. Reinen Tisch machen, Schluss machen mit der Sünde. Denn es geht nicht um Äußerlichkeiten. Und Johannes steht perfekt in der Reihe mit den alttestamentlichen Propheten. Joel Kapitel 2, Vers 13, ganz berühmter Bibelvers. Joel 2, Vers 13. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Zu Joels Zeiten, da war es irgendwie, da wurde Buße auch zu so einer institutionalisiert. Da gab es einen Ablauf, ja, wenn ich Buße tue, dann zerreiße ich meine Kleider und dann schmeiße ich Asche und Staub in die Luft, dass das auf mich drauf rieselt und ich sitze im Sacktuch irgendwie auf dem Boden und dann drücke ich mir ein paar Tränen raus und das war alles mechanisch, ein mechanischer Ablauf. Und Joel unterbricht diesen Ablauf und sagt, zerreißt doch bitte eure Herzen und nicht eure Kleider. Das ist genau dasselbe, was Johannes der Täufer sagt. kehrt um zu eurem Gott. Zu viel steht im Kompromiss mit der Sünde auf dem Spiel. Wartet nicht auf den Yom Kippur, klärt die Sache mit Gott heute. Er will vergeben, er sehnt sich nach einer Beziehung. Denn es ist die Vergebung der Sünden, die uns mit Gott versöhnt, die uns mit ihm zusammenbringt. Seht ihr, wie wichtig das ist, über Sünde zu reden und dieses zwanghafte Positive Thinking, ich konzentriere mich nur auf die schönen, auf die guten Sachen, das auch abzulegen, weil das unser Leben, die Welt um uns herum und auch wir selber sind nicht nur schön und gut und nett. Ich weiß, im Gottesdienst hat das manchmal so den Anschein, wenn du deinen Nachbarn anschaust und ach, die können kein Wässerchen trüben. Ja, hier der, wo die meisten Lacher sind, der ist schon in der Wahrheit angekommen, ja. Sünde gehört in unser Denken hinein. Und es ist gefährlich, oder zumindest, ja, es ist gefährlich. Es besteht ein Risiko, wenn wir eine Frömmigkeit annehmen oder eine Frömmigkeit weitertragen, die uns lehrt, dass wir kein Bewusstsein für Sünde mehr brauchen. Dass wir sagen, ach Sünde, das ist alles Schnee von gestern, Jesus hat mich freigemacht, Sünde ist kein Thema mehr für mich. Dass nichts könnte unbiblischer sein. Nichts könnte unbiblischer sein. Eine Lehre, die uns aufzeigt, dass wir uns nicht mehr um Sünde kümmern müssen, hat Auswirkungen auf die Ansicht, auf unsere Ansicht, unser Denken über unser ganzes Leben und selbstverständlich auch über unsere Botschaft und über unsere Strahlkraft nach draußen. Sünde ist ein Thema und Sünde ist wichtig, weil Gott heilig ist. Erinnert euch, was wir im ersten Punkt haben. Gott ist die moralische Instanz, der moralische Fixpunkt und alles, was davon abweicht, das ist Sünde. Paulus nennt es im Römer 3, Vers 20, wir haben alle die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott haben sollten. Da, wo die Sünde an Bedeutung verliert, da verliert sowohl die Heiligkeit Gottes als auch das Sterben und Auferstehen Jesu Christi an Bedeutung. Denn Christsein bedeutet, vom Kreuz her zu leben, von der Versöhnungstat Jesu Christi. Wenn ich das aber zu einem ein für alle Mal, dass meine Bekehrung liegt in meiner Vergangenheit, jetzt brauche ich mich über Sünde nicht mehr zu kümmern, dann komme ich weg von dem Fixpunkt des Evangeliums, Jesus Christus, der am Kreuz leidet und stirbt und danach aufersteht. Christsein lebt man unter dem Kreuz. Und wenn ich die Sünde leugne, dann leugne ich am Ende auch die Notwendigkeit des Kreuzes. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und in Vers 9 kommt die Antwort auf die Sünde, genauso wie Johannes der Täufer sie gegeben hat. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns von aller Sünde reinigt. Nee, Moment. Aller Sünde, ja. Und dass er uns die Sünde vergibt, genau, dankeschön. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Halleluja. Dritter Punkt, da können wir mal ein bisschen vorblättern zu Lukas Kapitel 1, Vers 77. Da heißt es ab Vers 76 auch über Johannes den Täufer, und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seinen Weg zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Johannes der Täufer ist gesandt, den Weg des Herrn, Jesus Christus, zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Erkenntnis des Heils und Vergebung der Sünden gehören zusammen. Das ist wie zusammengewachsene, ja, das ist mein Bild, was ich immer wieder raushole, ich weiß, so Kinder, die Zwillinge, die im Mutterleib zusammengewachsen sind, und die quasi so geboren werden und irgendwie lernen müssen, so zu leben. Und genauso sind Erkenntnis des Heils und Vergebung der Sünde zusammen. Man kann sie nicht trennen. Eine Operation würde beide umbringen. Die Erkenntnis des Heils, also das Wissen darüber, was Gott mit uns Menschen vorhat und den Plan, den er hat, hat mit der Vergebung von Sünden zu tun. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle in 1. Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieses Wort, was hier steht, für alle Menschen gerettet werden, sozo, ist genau das gleiche Wort, dem auch Heil zugrunde liegt in Lukas Kapitel 1, Vers 77. Erkenntnis der Wahrheit und dass Menschen erlöst und gerettet werden, gehört zusammen. Das Heil ist die Absicht Gottes mit uns Menschen und das ist die Erlösung von Sünde. Denn, jetzt gehen wir wieder zum ersten Punkt zurück, wenn Gott der moralische Fixpunkt ist, und wir diese Herrlichkeit gegenüber dieser Moral, diesem moralischen Wesen verloren haben, brauchen wir ein Eingreifen von außen, was uns aus diesem Stand der Verdammnis und der Verurteilung herausrettet. Und das tut Gott durch das Evangelium von Jesus Christus. Das Heil kommt zu uns in Form des Gottmenschen Jesus Christus. Er lebt heilig, er stirbt unschuldig und steht am dritten Tag auf von den Toten. Und das ist das geoffenbarte Heil Gottes, der Weg zum ewigen Leben. Alle anderen Wege, seien sie noch so religiös, ich kriege jetzt auf Instagram immer so Nachrichten von Moslems, die gucken sich meine Videos an, finde ich immer ganz interessant, und dann erklären die mir immer, dass es ja gar nicht Jesus braucht, und das ist irgendwie ganz interessant, dass mich Moslems angucken, und dass man ja gar nicht Jesus braucht, um gerettet zu werden, und dass Gott ja einem auch so vergibt, und sie verstehen nicht, dass wie verloren wir Menschen überhaupt sind, dass wir die Herrlichkeit verloren haben, dass Gott uns richtet und verurteilt und dass die Vergebung der Sünden nur auf Grundlage des Sühnetodes Jesu Christi passieren kann, weil wir von außen jemanden brauchen, der uns selbst herausrettet. Sonst enden wir wie heißt er, der auf der Kanonenkugel, Münchhausen. Baron Münchhausen, der sich an den eigenen Haaren hat er sich aus dem Sumpf gezogen. Er ist auch auf einem halben Pferd geritten und auf der Kanonenkugel geritten und hat sein Pferd an der Stange angebunden und dann ist der Schnee geschmolzen und das Pferd hing oben am Kirchturm und also lauter Quatsch. Genauso ist es unmöglich, dass wir uns selber herausretten können aus dem Stand der Sünde. Wir brauchen einen Erlöser, der unsere Hand ergreift, aus Schlick und Schlamm, sagt David, auf festen Fels stellt. Das ist die Erlösung vom Kreuz, die Erlösung, die durch Jesus Christus kommt. Das ist das Heil Gottes. Und dahin weist uns Johannes der Täufer, und da werden wir ein andermal dann drauf kommen, Johannes sieht Jesus vorbeilaufen und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ich schließe noch mit Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 4. Da sprach Paulus: Johannes der Täufer, oder Johannes, hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm kommt. Das heißt, an Christus Jesus. Jonathan, kannst du noch nach vorne kommen? Vater, wir danken dir für deine Erlösung, die du uns geschenkt hast durch das Evangelium von Jesus. Wir danken dir, dass du, Jesus, als Sohn Gottes uns gerettet hast durch deine Tat am Kreuz, durch deine Liebe, die bis in den Tod ging, durch dein Gehorsam, der bis in den Tod ging. Herr, wir danken dir, dass du der Einzige bist, der uns vom Fluch der Sünde erlösen kann. Dass kein religiöses Gesetzwerk, kein Self-Improvement diese Revolution in unserem Herzen bringen kann. Nur du bist dazu in der Lage, nur du bist dazu imstande. Wir wollen nicht wie Baron Münchhausen versuchen, uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, als ob es diesen moralischen Fixpunkt nicht gäbe. Denn um etwas herauszuziehen, braucht man etwas, was fest ist. Etwas Stabiles. Und das bist du selbst, Jesus. Herr, ich danke dir, dass du nicht nur uns das Problem der Sünde aufzeigst, sondern dass du auch die Antwort uns ins Gesicht rufst und uns wachrüttelst und sagst, es ist vor Augen. Ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Sünde gelangen. Zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, was Erkenntnis über Sünde ist. Herr, wir danken dir und preisen dir, dass wir keinem Monstergott dienen, der irgendwie doch insgeheim unmoralisch handelt, der doch nicht fest ist, der doch nicht heilig ist, sondern dass die ganze Schrift uns einen Gott offenbart, der gut ist. Danke, Herr, dass deine Verurteilung über Sünde gut ist, dass deine Gerechtigkeit etwas Gutes ist. Danke, Herr, dass deine Grenzen, die du uns setzt, etwas Gutes sind, die uns bewahren und die uns helfen. Und ich danke dir, Herr, dass du durch den Glauben, das einfache Vertrauen unseres Herzens an Jesus uns herausrettest. Und dass wir mit David zusammen im Psalm 32 sagen können: Glücklich der Mann, glücklich die Frau, denen du die Sünden vergeben hast, denen du die Schuld nicht mehr anrechnest. Dieses Thema ist so groß und das ist so allumfassend irgendwie und sicher gibt es bei dem einen oder anderen Dinge, die dir wichtig geworden sind oder die dich vielleicht auch herausgefordert haben, und ich möchte dir Mut machen, jetzt die nächsten paar Minuten zu nehmen und mit Jesus ins Gespräch zu gehen und mit ihm darüber zu reden und einfach nochmal mit ihm zu klären, wo du stehst. Und vielleicht sagst du, ja, ich lebe in Sünde und ich weiß, du weißt es, Gott. Dann sag ihm, dass es dir schwerfällt, deine Sünde zu bekennen, dass es dir schwerfällt, umzukehren, dass du keinen anderen Weg siehst. Und ich möchte auch noch dich ermutigen, wenn dieses Thema der Vergebung dein Herz und deine Gedanken einnimmt und du nicht weißt, wie du loslassen kannst, dieses Unrecht, was an dir geschehen wurde. Bitte Jesus als den guten Hirten, dass er dich bei seiner Hand nimmt und dich mit hinabnimmt in dieses dunkle Tal deiner eigenen Seele. Und dass du mit ihm gemeinsam die Schuld, die an dir geschehen ist, nochmal anschauen kannst und vielleicht auch mit jemandem zusammen im Gespräch und so zur Vergebung gelangen kannst, sodass du frei wirst von dem, von der Schuld, die andere an dir begangen haben. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, für deine Güte, für deine Liebe. Danke für deine Nähe.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.